Ich hoffe, du hast heute Morgen deine Bibel dabei. Wenn ja, dann darfst du sie gerne jetzt rausholen und aufschlagen im Johannesevangelium Kapitel 4. Ich habe in den letzten Tagen etwas rausgefunden, etwas Sozialpsychologisches. Ich habe rausgefunden, dass wenn ein Problem besteht, vor allem ein Problem, das eine ganze Gruppe betrifft, dann hilft es schon, das Problem auszusprechen. Selbst wenn so das Problem nicht gelöst wird, können so Problemlösungsschritte gefunden werden und vor allem können so die Emotionen reguliert bleiben oder reguliert werden. Ich probiere das gleich mal, okay? Es ist wirklich heiß. Es ist wirklich heiß. Wir sind am Schwitzen. Es wird dir schwerfallen, dich zu konzentrieren. Du wirst nicht alles mitnehmen können, was ich heute Morgen sagen werde. Und das ist auch okay. Das ist auch nicht mein Anliegen, sondern mein Anliegen ist, dass du heute zumindest ein Punkt, ein Gedanken, ein Vers, eine Frage mit nach Hause nimmst und länger auf ihr weiter darauf herumdenkst. Sozusagen auch wenn die Hitze alles andere aus deinem Gehirn rausbrennt, dass du zumindest eine Sache mit nach Hause nimmst. Und ihr seht schon, wir beschäftigen uns heute passend zum Thema der Taufe und passend zur Hitze mit dem durstigen Jesus, der lebendiges Wasser hat. Wir sind dazu im Johannesevangelium, Kapitel 4, und wir lesen ab Vers 6. Jesus erfuhr, dass die Pharisäer, ab Vers 6, das heißt, es ist die falsche Folie hier, ab Vers 6 heißt es, ermüdet von der langen Wanderung, setzte Jesus sich an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit, da kam eine samaritanische Frau, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samaritanerin. Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, sagte die Frau, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser haben? Bist du etwa größer als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Kannst du uns besseres Wasser geben als das, was er mit seinen Söhnen und seinen Herden trank? Jesus erwiderte, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser sprudelt bis ins ewige Leben hinein. Ich mache hier mal eine Pause, wir lesen gleich nochmal weiter. Ich finde es bemerkenswert, was hier passiert in diesen wenigen Versen und dieser Begegnung Jesus mit dieser Frau am Brunnen. Wir lesen in den Versen davor, die ich jetzt gerade ausgelassen habe, dass Jesus da lang gehen musste. Sondern gefühlt. Er fühlte sich gedrängt danach, diesen Weg zu nehmen und an diesen Brunnen zu kommen. Obwohl es total unwahrscheinlich war, irgendjemand dort anzutreffen. Es war die Mittagszeit, es war heiß, wahrscheinlich so heiß, wie es jetzt gerade hier drin ist. Und da geht niemand Wasser holen. Normalerweise sind die Frauen damals aus dem Dorf morgens oder abends, wenn noch nicht die Hitze des Tages da war, Wasser holen gegangen. Diese Frau geht mittags. Entgegen jeder Wahrscheinlichkeit trifft Jesus sie also an. Ja, wahrscheinlich war es kein Zufall. Jesus wollte sie treffen. Jesus wollte genau zu dieser Frau. Er wollte mit ihr sprechen. Er beginnt dann auch das Gespräch und sagt, gib mir etwas zu trinken. Ich bin durstig, lange Wanderung, gib mir was zu trinken. Und die Frau ist noch ganz perplex, wie kann es sein, dass ein Mann mich anspricht in aller Öffentlichkeit. Wir sind hier ganz alleine. In der damaligen Kultur war das schon ein bisschen too much. Und dann noch ein Jude, während sie Samaritanerin ist. Das geht nicht. Was willst du von mir, Fremder? Daraufhin erwidert Jesus, hey, weißt du was, wenn du gewusst hättest, wer dich hier fragt, dann hättest du das Gespräch angefangen. Dann hättest du gesagt, hey, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Wie hättest du reagiert, wenn du die Frau wärst? So wie in der Geschichte, dass sie sagt, von wegen lebendiges Wasser, woher? Wo willst du es haben? Du hast keinen Eimer, du hast nichts. Ich sehe keine Flasche bei dir. Woher willst du das Wasser haben? Ich glaube dir nicht. Oder du könntest sagen, hey, gib her, gib, 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 gib. Ich bin durstig, es ist heiß, gib her, ich muss Wasser schöpfen, ich nehme deins, gib her. Oder, und das habe ich mir gedacht, die muss doch verwirrt gewesen sein. Das macht doch gar keinen Sinn. Jesus, was willst du denn von mir? Also willst du Wasser oder hast du Wasser? Brauchst du Hilfe oder willst du mir helfen? Was denn nun? Das ist verwirrend. Warum soll ich dem zu trinken geben, der anscheinend selber lebendiges Wasser hat? Ist doch Quatsch. Und ich finde es faszinierend, was hier deutlich wird in dieser Spannung. Dass uns hier in Jesus gezeigt wird, der durstig ist, der abhängig ist, der angewiesen ist auf andere Menschen, der müsse das nicht sein. Vor allem das Johannesevangelium möchte uns zeigen, Jesus ist Gott höchstpersönlich. Das ist ein Anliegen vom Johannesevangelium. Es ist dann bemerkenswert, wenn Johannes davon schreibt, der ist schwach, der hat Durst, der ist angewiesen auf andere, der ist abhängig, der braucht Hilfe. Es ist spannend, dass uns Jesus sich so zeigt, als der Schwache, als der Menschgewordene, der das nicht machen müsste. Der könnte einfach zum Vater sagen, Herr, sorg dafür, dass ich nie wieder durstig bin. Und gut ist. Der könnte dem Wasser im Brunnen befehlen, komm raus, sprudel hoch und tröpfel direkt in meinen Mund hinein. Der könnte das. Ein Gott, der sich extra absichtlich für uns schwach macht, klein macht, menschlich wird, abhängig und angewiesen, bis dass er am Kreuz stirbt, für deine und meine Schuld. Warum? Warum macht er das? Um der Beziehung willen. Er spricht mit der Frau. Er sucht den Kontakt. Er sucht die Beziehung. Deswegen geht er auch ins Kreuz. Und zugleich wird deutlich, er steht auf. Er ist der mächtige, allmächtige, herrliche, wunderbare Gott, der lebendiges Wasser im Überfluss hat. Was meint ihr damit, lebendiges Wasser? Das erklärt er dann in Johannes Kapitel 7. Wird deutlich, Wasser steht hier für den Heiligen Geist, der Wohnung nimmt in den Menschen, die das wollen. Der deutlich macht, hey, Gott ist da. Er ist treu. Der Heilige Geist, der uns erinnert daran, was Jesus gelehrt hat. Uns daran erinnert, was Jesus getan hat. Der uns tröstet. Der bei uns ist. Hey, ich liebe Taufen. Und ich liebe, dass ihr heute euch taufen lasst. Dass da Menschen sind, die sagen, ich habe das erlebt. Da ist mir Gott begegnet. In meinem Alltag, an meinem Brunnen, ganz normal, stinknormal. Er hat mich angesprochen. Er hat mich gefunden. Er ist mir begegnet. Und sie geben heute ihr Ja dazu. Nochmal. Und ich entscheide mich für dich und sage, ich will bei dir sein. Ich will das. Ich will dein Wasser. Ich will, dass du mich füllst. Ich will, dass es in mir eine Quelle wird. Lebendigen Wassers, die übersprudeln. Ich brauche das. Ich will das. Der Frau am Brunnen gehen so langsam auch die Gedanken in die Richtung und sagt, ja, ich habe diese offene Haltung. Sie sagt, Herr, gib mir dieses Wasser, bat die Frau. Dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr zum Schöpfen herkommen. Geh und hole deinen Mann hierher, sagte Jesus. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Das ist richtig, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast etwas Wahres gesagt. Es passiert, die Frau bittet um Wasser, bekommt auch das Wasser. Und was passiert, wenn der Heilige Geist Wohnung in uns nimmt, nicht nur, dass er uns erinnert und tröstet und alles warm und kuschelig wird, sondern auch, dass Dinge aufgedeckt werden, ans Licht kommen. Dass der Heilige Geist Dinge hochspült und sichtbar macht. All der Dreck wird aufgewirbelt. Geh und hol deinen Mann. Das ist genau das, was da passiert. Der Dreck wird hochgewirbelt. Wir wissen nicht ganz genau, warum das der Punkt bei der Frau ist, der schiefgelaufen ist. Aber Jesus weiß es. Wir wissen nicht, was mit den 5 Männern davor war. Wir wissen nicht, in welcher Beziehung sie zu ihrem jetzigen Mann steht, ob sie sich überhaupt lieben oder nicht, ob es eine toxische Beziehung ist mit ungesunden Abhängigkeiten oder gesund, aber irgendwie heiraten sie nicht oder können sich nicht füreinander entscheiden. Keine Ahnung. Aber Jesus weiß und die Frau weiß auch und wir merken es auch, irgendwie ist genau da der Schmerzpunkt. Irgendwie ist genau da das Problem. In ihren Beziehungen, in ihrer Beziehungsunfähigkeit, in ihren Verletzungen, in ihren Narben und Rissen, die sie im Herzen trägt. All das kommt hoch in dem kurzen Satz, geh und hol deinen Mann. Darf das auch bei dir passieren? Darf Gott dir so begegnen? Darf er Dinge ans Licht bringen? Darf er Sachen hochspülen? Dass vielleicht Dreck, dass Sünde, dass Schuld, dass Verletzungen sichtbar werden? Oder wie oft meiden wir dann das Gebet? Bewusst oder unbewusst? Dann suchen wir gar nicht erst die Gegenwart Gottes, dann gehen wir erst gar nicht zum Brunnen. Weil wir wissen, ey, dann vielleicht legt er seinen Finger an die Wunde. Vielleicht deckt er Dinge auf. Die Frau versucht es genau mit dieser Taktik. Sie versucht, das Problem zu umschiften. Also das wird irgendwie ein bisschen zu persönlich, ein bisschen zu privat. Jesus schaut genau an ihren Schmerzpunkt und sagt, lass mal nicht darüber reden, über meine Beziehungen. Lass mal über was anderes reden, über theologische Sachen. Aber es wird eins deutlich, Jesus sieht, was ist. Jesus sieht ihr Herz, ob sie will oder nicht. Nicht nur, dass Jesus ihr begegnen möchte, nicht nur, dass sie ihre Gegenwart sucht, er kennt sie auch. Und sie lenkt das Gespräch aufs Theologische und sagt dann, schau mal, ich merke, du bist ein super cleverer Mann, scheinst ein Prophet zu sein. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden aber sagt, dass nur in Jerusalem der Ort ist, wo man Gott anbeten darf. Glaub mir, Frau, gab Jesus zur Antwort, es kommt die Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet zu Gott, ohne ihn zu kennen. Wir jedoch wissen, wen wir anbeten, denn das Heil für die Menschen kommt von den Juden. Doch es wird die Zeit kommen, sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrhaftigkeit anbeten. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von Wahrheit erfüllt sein. Die Frau will nicht über ihre persönlichen Beziehungsangelegenheiten sprechen. Also fragt sie ihn ein theologisches Thema, was schon immer irgendwie da in der Gegend am Schwelen und am Brennen ist. Wo es endlich mal Klarheit braucht. Dazu muss man wissen, die Samaritaner sind ursprünglich auch Juden gewesen. Die haben sich in unterschiedlichen Traditionen und Kulturen weiterentwickelt, kamen aus dem Exil zu unterschiedlichen Zeiten zurück und haben deswegen ihren eigenen Tempel gebaut, auf dem Berg Gerizim. Deswegen sagt sie, schau mal hier auf dem Berg, da beten wir dich an. Aber ihr Juden, ihr seid in Jerusalem und habt euren Tempel dort gebaut. Welcher ist denn jetzt der richtige Tempel? Wo hört denn Gott jetzt unsere Gebete? Und Jesus macht deutlich, es geht nicht darum, wo ihr anbetet, sondern wie ihr anbetet, nämlich in Wahrheit und in Geist. Was bedeutet das? Was bedeutet es, Gott in Wahrheit und in Geist anzubeten? Ich glaube, es bedeutet erstens, Gott anzubeten als den, der er ist, sozusagen im Einklang mit ihm, ihn anzubeten. Das bedeutet, ich muss ihn kennen. Ich muss wissen, wen ich da anbete. In Wahrheit und an Geist anzubeten, meint, ich erkenne Gott so, wie er ist. Und dann bete ich ihn so an, wie er ist. Als der Wahrhaftige, als der Heilige Geist, als der Vater, als der Sohn. Ich bete ihn an, als der Gott voller Hingabe, voller Treue. Und dann bete ich ihn genauso an, voller Hingabe, voller Treue. Und eben zweitens dann auch mit und durch den Heiligen Geist. Anbetung, die geistgelenkt und geistgeführt ist. Und drittens bedeutet Anbetung in Wahrheit und in Geist, ich werde ehrlich. Ich gebe mich zu erkennen. Ich werde wahrhaftig. Ich zeige mich, so wie ich bin. Anbetung in Wahrheit und in Geist heißt, Gott, ich erkenne dich an als der, der du bist. Und ich gebe mich zu erkennen als der, der ich bin. Jesus sieht, was ist. Er kennt dich. Er sieht dein Herz. Die Frage ist, gibst du dich zu erkennen? Zeigst du dich ihm? Hältst du dein Herz ihm hin? Und sagst, hier, pass drauf auf. Anbetung in Wahrheit und im Geist. Ich durfte die letzten Tage Videos aufnehmen mit Leuten hier aus der Gemeinde. Wir haben eine neue Vision, göttlich, menschlich geliebt. Hier vorne seht ihr es. Und unter diesen Headlines befinden sich 9 Kernwerte. Und zu diesen 9 Kernwerten habe ich Videos aufgenommen. Und eins davon mit Michael, unserem Musikreferenten. Und der hat über Anbetung gesprochen. Und ein Herzensanliegen von ihm war zu sagen, hey, ich wünsche mir für unsere Gemeinde, dass wir Anbeter sind, nicht nur im Gottesdienst, sondern jeder für sich, privat, zu Hause, immer und immer wieder. Und wenn wir dann zusammenkommen als Gemeinde im Gottesdienst, dann ist unsere Anbetung die destillierte, die konzentrierte Form dessen, was eh schon jeder unter der Woche macht. Ich will dich heute Morgen fragen und herausfordern, tust du das? Betest du Gott an in Wahrheit und im Geist? Vielleicht ist es ein Thema, über das ihr heute mal am Mittagstisch reden könntet. Nicht zu fragen, hey, wie fandest du den Gottesdienst? Wie fandest du eigentlich die Predigt? Wie fandest du die Songauswahl und den Sound? Sondern fragt euch mal, hast du angebetet? Hast du angebetet in Wahrheit und im Geist? Nicht, wie fandest du den Psalm 23 Gebetsteil? Sondern hast du angebetet in Wahrheit und im Geist? Der Frau ist das alles ein bisschen too much. Es ist auch die Mittagshitze, es brennt, kann sich nicht konzentrieren. Erst will er Wasser von mir, dann hat er selber lebendiges Wasser, dann spricht er irgendwas von Anbetung in Wahrheit und im Geist. Irgendwie ganz schön viel, ziemlich dicht. Also sagt sie, weißt du was, Jesus? Ich weiß, der Messias kommt irgendwann. Der wird auch Christus genannt. Und wenn der kommt, dann wird er uns all diese Dinge schon erklären. Passt schon. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm. Ich bin's. Ein Gott, der sich zu erkennen gibt. Der sich zeigt. Daraufhin kommen die Jünger wieder an den Brunnen und sind überrascht davon, dass Jesus mit dieser samaritanischen Frau spricht. Und diese Frau rennt dann auch los. Lässt ihre Krüge zurück und rennt ins Dorf und erzählt allen Leuten, ob sie es hören wollen oder nicht. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Vielleicht ist es der Messias. Kommt, kommt und überzeugt euch selbst. Kommt mit. Warum auch immer haben die Leute sich überreden lassen von dieser Frau, die ja scheinbar Stadtgespräch war, mit der niemand Wasser gehen holen wollte. Sie lassen sich überreden. Sie kommen, sie lernen Jesus kennen und sie fangen an zu glauben. Aus dieser kurzen Begegnung, aus diesem kurzen Gespräch von dieser Frau am Brunnen, aus diesem kurzen Gespräch wird alles neu. In ihrem Leben und in dem Leben vieler Leute aus dem Dorf verändert sich alles. Das feiern wir auch heute in der Taufe, dass da Menschen sind, die sagen, ich lasse mich untertauchen mit Jesus, wie als würde ich mit ihm sterben. Und dann stehe ich mit ihm wieder auf. Und dadurch ist alles neu. Dadurch bin ich ein neuer Mensch. Auf unserem Tauf-T-Shirt steht drauf, neu geboren. Und das glauben wir wirklich. Dass wenn Menschen in Jesus Christus sind, sind sie neue Kreaturen. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles neu? Ich frage mich ja schon, ob die Frau nicht doch nochmal zurück musste und manche Gespräche führen musste mit anderen Frauen aus dem Dorf. Ob da nicht doch noch Klärungsbedarf war. Ob da nicht doch noch Vergebung ausgesprochen werden musste. Ich frage mich ja schon, ob nicht mit ihrer Beziehung, ob sie eine ist oder nicht, mit ihrem Mann nochmal ein bisschen Klärungsbedarf war. Hey, was haben wir hier eigentlich? Was soll denn das hier eigentlich? Alles neu? Ich glaube, Taufe ist nicht der letzte Schritt auf irgendeiner geistlichen Karriereleiter, die ich hochklettere. Und wenn ich irgendwann heilig genug bin, wenn ich irgendwann klar genug bin, wenn ich irgendwann würdig genug bin, dann kann ich mich taufen lassen. Sondern Taufe ist der erste Schritt zu sagen, Jesus, ich brauche das. Genau so sieht es in meinem Leben aus. Ich brauche einen Retter, ich brauche einen Erlöser und ich will mit dir unterwegs sein. Taufe ist dann der erste Schritt von vielen, vielen weiteren Schritten, ganz ein Lebensprozess, der nie fertig ist. Der Heilung. Der Vergebung, dass wir immer wieder sagen, komm, Heiliger Geist, komm, füll mich neu mit deinem Geist. Und dass wir hingehen ans Kreuz und sagen, Jesus, ich bring dir meine Schuld, ich bring dir das Ungeklärte und ich spreche Vergebung aus und ich brauche dich und füll mich neu mit deinem Heiligen Geist. Mach mich neu, immer wieder neu. Zeig dich mir. Im Worship, in der Anbetung, im Gebet, in meinem Hauskreis und ich komme an ein Kreuz und ich gebe mich dir hin. Jesus, ich brauche dich auch heute Morgen wieder neu. Ich habe wieder Verletzungen ausgesprochen. Ich habe meine Kinder angeschrien. Ich habe meine Frau nicht geliebt. Ich war geizig. Ich war nicht großzügig genug, Jesus. Und vergib mir bitte. Jetzt im Moment, wo wir sagen, ich gebe dir alles hin. Ich mache mich ganz leer vor dir. Die meisten von uns machen dann den hier. Dann gehen nochmal ein bisschen damit wieder spazieren. Sagen, Jesus, ich brauche dich. Komm und mach mich neu, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Und das ist ein lebenslanger Prozess, dass wir sagen, Jesus, ich brauche deine Heilung, ich brauche deine Vergebung, jeden Tag immer wieder neu. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und bist schon getauft. Dann möchte ich dich daran erinnern, dass du es bist, dass du darin leben darfst. Dass es Wahrheit ist, dass du ein neuer Mensch bist, neu geboren, dass du darin weitergehen darfst. Dass du es jetzt bewusst machen darfst. In aller Schwierigkeit, in aller Anfechtung, in jedem Rückschritt, den du machst. Sagen, ich bin getauft. Diese lebendige Quelle hat Wohnung genommen in mir. Hey, zapfe ich die an? Bin ich mir dessen bewusst? Weiß ich darum? Dass meine Haut nach der Taufe wieder trocken geworden ist, aber mein Herz nicht. Weiß ich darum? Für die, die heute hier sitzen und sagen, ja, ich bin schon lange mit Jesus unterwegs, aber ich habe den Schritt für die Taufe nie gewagt. Vielleicht auch, weil ich mich nicht getraut habe, auf der Bühne zu sprechen. Keine Ahnung. Ich möchte sagen, mach den Schritt. Es ist nie zu spät, den Schritt mit Jesus zu gehen. Zu sagen, ich lasse mich taufen. Ich mach das fest. Ich gehöre zu ihm für den Rest meines Lebens, für alle Ewigkeit. Und für alle anderen, ob du getauft bist oder nicht, ob du mit Jesus unterwegs bist oder nicht, will ich dir Mut machen, lern ihn kennen. Er ist der Jesus, der sieht, was ist, und auch der Jesus, der sieht, was noch nicht ist. Ein Jesus, der nicht nur die ausgestoßene, einsame, keine Ahnung, verlassene, überforderte Frau sieht, sondern eine Evangelistin fürs ganze Dorf. Ein Gott, der nicht nur deinen Schmerz sieht, deine Unklarheiten, deine Fragezeichen, sondern der darin auch Heil sieht, Vergebung sieht, Fähigkeiten sieht, der dein Potenzial sieht, deine Wirkmöglichkeiten, die du hast in deinem Umfeld. Jesus, der dich aussenden und befähigen möchte. Lern ihn kennen. Stell deine Fragen. Besuch ihn am Brunnen. Lass dich überraschen von ihm in deinem Alltag. Vielleicht ist es für dich beim Wäschewaschen oder beim Haus aufräumen oder in der Arbeit, zu sagen, Jesus, genau da willst du mir auch begegnen. Dann stell deine Fragen, dann red mit ihm über deine persönlichen Themen, über politische Themen, über theologische Themen, was auch immer dich beschäftigt. Aber fang an, mit ihm zu reden. Und ich mache dir auch Mut, wenn du möchtest, darüber ins Gespräch zu kommen. Vielleicht hast du auch noch Fragen, vielleicht hast du auch Kritik an den Glauben. Dann komm mit uns ins Gespräch, mit mir oder unserem Pastor Timo. Sprech uns an oder schreib uns eine E-Mail und wir gehen gern mit dir deinen gemeinsamen Weg. Ich feiere diesen Gott und ich liebe diesen Gott. Der sieht, was ist. Der sieht deinen Schmerzpunkt. Der kennt dein Herz. Und er will dir genau dort begegnen. Und dann macht er alles neu. Vielleicht nicht von heute auf morgen. Vielleicht geht er mit dir in einen Heilungsprozess, der Jahre, Jahrzehnte und vielleicht ein ganzes Leben andauert, bis Dinge wieder heil und gesund werden. Diesen Gott möchte ich anbeten, mit allem, was ich bin, in Wahrheit und im Geist. Und wenn du das auch möchtest, dann lade ich dich ein, aufzustehen und wir beten zusammen und dann macht die Band weiter mit der Anbetung. Also lass uns aufstehen und beten. Jesus, du bist gut und du bist hier. Ein Gott, der sich für uns hingibt, der ganz menschlich wird, ganz schwach, ganz abhängig. Der uns nahe kommt. Und Jesus, wir wollen Ja sagen zu dieser Beziehungseinladung. Wir wollen Ja sagen und uns bekennen zu dir und sagen, Jesus, ich gehöre zu dir. Wir wollen unsere Fragen stellen, unsere Themen loswerden bei dir. Weil wir darum wissen, dass du lebendiges Wasser hast. Dass du Leben hast im Überfluss. Jesus, komm. Komm mit deinem guten Geist und füll uns auf. Bis zum Rand und bis zum Überfließen. Mach du neu. Mach du heil. Wir vertrauen dir und geben uns dir hin. Und ich danke dir für Jesus, dass du hier jeden einzelnen Menschen siehst, in diesem Raum und auch im Livestream, und dass du siehst, was ist. Dass du Herzen siehst, und ich bete, dass du Mauern einreißt, dass du Ketten aufsprengst, dass du Verletzungen ans Tageslicht bringst, dass du Unvergebenes hochspülst, damit Heilung stattfinden kann. Weil du ein Gott bist, der auch sieht, was noch nicht ist. Weil du Vergebung siehst, weil du Heil siehst, weil du Versöhnung siehst, Gemeinschaft, weil du Begabungen und Talente siehst, da wo wir uns Unfähigkeiten sehen. Komm, Herr Jesus. Komm. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Einen Frieden, der all unser Verstehen weit übersteigt. So sei gesegnet vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Geh in seinem Frieden. Amen.